Das Wort, was auf dem Blatt steht, wir vielleicht das mal zusammen anschauen. Und ich meine, das passt wunderbar zu dem, was Mandy gesagt hat. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also in einer anderen Übersetzung, alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Auch jedes Wetter, jede Saison, wo du drin bist, alles dient zum Besten denen, die Gott lieben. Das ist ein ganz bekannter Vers, wo wir auch immer mal wieder zitieren, wenn etwas nicht so gut geht, wenn etwas ein bisschen schief geht, dann sagen wir, ja, das muss mir ja auch zum Besten dienen. Aber mich hat dieser Vers in den letzten Tagen und Wochen sehr beschäftigt, da ein bisschen tiefer reinzugehen. Und ich habe mich gefragt, kann das sein, dass uns alles zum Besten dient? Kann das sein? Überleg dir mal ganz persönlich deine Situation, wo du im Moment gerade drin stehst, deine Season, wo du im Moment drin bist, was dir vielleicht im Moment Schwierigkeiten bereitet, wo du im Moment dran zu kämpfen hast, was herausfordernd ist, finanzielle Nöte, Krankheit, Druck. Umstände, Menschen, Beziehungen, Eheprobleme, Probleme mit den Kindern. Überleg dir mal deine ganz persönliche Situation, wo du im Moment herausgefordert bist. Kann das sein, dass es dir zum Besten dienen muss? Krankheit? Eheprobleme? Persönliche Krise? Schwachheit? Ich denke, wir können die Antwort dazu nur im Glauben geben und sagen, ja, ja, es muss mir zum Besten dienen. Wir können es nicht mit unseren natürlichen Augen erklären und sagen, jawohl, es dient mir alles zum Besten. Aber gerade dann nicht, wenn wir drin stecken. Wenn es dann vorbei ist, dann sehen wir es oftmals und sagen ja. Aber wenn wir gerade drin stecken, dann können wir nur im Glauben, mit unseren Augen des Glaubens schauen und sagen, jawohl, jawohl, es muss mir zum Besten dienen. Natürlich, der Satz geht weiter und es gibt eine Voraussetzung da drin. Denen, die Gott lieben. Die Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Ich habe schon oft, oder wir haben das schon oft gehört hier über diese Liebesbeziehung. Das erste Gebot, was Gott gibt, das erste Gebot, ihn zu lieben mit allem, mit aller Kraft, von ganzem Herzen, mit unserer ganzen Seele, Verstand, alles, ihn zu lieben, das ist das erste Gebot. Und wenn wir dem nachjagen, dann muss uns alles zum Besten dienen. Interessanterweise heißt es nicht, alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott dienen. Denen, die Gott treu sind. Denen, die evangelisieren, denen, die zur Gemeinde kommen. Weil das sind Dinge, die passieren, wenn wir Gott lieben. Aber Gott lieben ist nochmal eine andere Dimension. Es ist nicht, dass ich mir Mühe geben muss, jetzt den Dienst auf mich zu nehmen, ihm zu dienen und zu evangelisieren müssen, sondern Gott zu lieben, das ist eine höhere Dimension. Und diese Dinge fließen da heraus. Gott zu lieben ist das Höchste. Und das ist das erste Gebot, dem wir eigentlich nachjagen sollten. dass wir über alles stellen sollten, wo wir uns reindrücken, pressen sollen, ihn zu lieben. Das heißt auch, er ist die Quelle unserer Befriedigung. Er ist die Quelle, die Sicherheit, die wir in ihm haben. Es ist, dass wir ihm vertrauen. Ich liebe ihn, er liebt mich. Da kann mich nichts mehr erschüttern. Unser Herz gehört ihm. Und dass wir da an diesen Punkt kommen, dass wir da hineinpressen, das ist ein Wachstum. Das ist ein Wachstum. Und Gott gebraucht genau die widrigen Umstände, damit wir da hineinkommen. Genau die Umstände, in denen du jetzt steckst, die dir widrig sind, die, wo du dran knackst, wo schwierig sind, Gott gebraucht die. Damit unsere Liebe zu ihm, damit wir zu ihm durchpressen, dass alles erschüttert wird, was erschütterbar ist. Und wir uns an ihm festhalten. Hebräer 12 zitiert der Schreiber das aus Haggai, was vorher, wer hat das gelesen? Der Jörg. Jörg hat es gelesen, genau. Aus Haggai, Haggai 2. Gott wird alles erschüttern, was erschütterbar ist, damit das bleibt, was nicht erschüttert werden kann. Und manchmal erschüttert Gott alles in unserem Leben. Erschüttert alles. Damit das, was ewig ist, dass das bleibt. Und ich denke, Jörg hat das glaube ich auch gesagt, oder Michaela hat das auch gesagt. Und am Dienstag, ich war letzten Dienstag wieder mal da, und da erleben wir Gott in einer besonderen Art und Weise. Aber auch letzten Dienstag hat Gott wieder, wie in letzter Zeit oft, das auch betont wird, auch gesagt, dass es eine ernsthafte Zeit ist, in der wir leben. Dass die Wiederkunft Jesu bevorsteht. Dass er zurückkommt. Dass es die Endzeit ist, in die wir gehen. Ich meine, wenn wir die Ereignisse anschauen in der Welt, dann sehen wir, wie sich biblische Prophetien vor unseren Augen erfüllen. Wir sehen es buchstäblich. Und wir sehen, wir merken, wie wir in eine Zeit kommen, die Endzeit, wo Erschütterungen passieren werden. Wo alles, was erschütterbar ist, erschüttert wird. Und heute, das möchte ich dann vielleicht lesen, heute leben wir in dieser Zeit, wo Gnadenzeit ist und wo Gott sagt, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt euer Herz nicht. Ich möchte da mal aufschlagen, dass wir mal Hebräer 3 anschauen. Ich möchte mal nur den Vers 7 lesen. Ich gehe nachher auf diesen Abschnitt noch ein bisschen näher ein. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Wie, der Vers auch noch, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Wir leben in einer Gnadenzeit, wo Gott zu uns sagt, heute, verstock dein Herz nicht. Heute, jetzt ist die Zeit. Und warum ist wohl heute die Zeit? Warum ist heute die Gnadenzeit und eventuell morgen nicht mehr? Kann es sein, dass das aufhört? Und ich glaube, dass es um das Heute geht. Und dass heute Gnadenzeit ist, weil ich glaube, dass in Zeiten, wo es uns gut geht, müssen wir uns vorbereiten. Müssen wir uns vorbereiten. Heute haben wir tagtäglich, wie auch Monika gesagt hat, Möglichkeiten, richtige Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Heute haben wir die Möglichkeit, durchzudringen zu ihm hin, sein Wort aufzunehmen, ihn zu lieben, uns Zeit zu nehmen. Weil wenn die Erschütterung mal kommt, dann ist es ganz oft zu spät. Leider, traurigerweise oftmals auch bei älteren Leuten, wenn die im Sterben liegen, müsste man ja eigentlich meinen, angesichts des Todes müssten sie ihr Leben in Ordnung bringen, müssen sie zu Gott rufen, müssen sie Buße tun. Aber ganz oft passiert das Gegenteil. Sie sind bitter. Und auch unter Gläubigen, bei Ungläubigen ist es nochmal anders, aber auch Gläubige. Ich habe in einer Arbeit, war in einem Dienst drin, wo ich viele ältere Leute begleitet habe. Und auch sterben sehen habe. Und viele von denen, da kam Bitterkeit hoch in ihrem Alter. Warum lässt Gott das zu? Warum muss es mir jetzt so schlecht gehen? Warum bin ich krank? Und das ist eigentlich ein Same, der aufgeht, der über die Jahre gestreut wurde. In Zeiten des Drucks, da kommt nur das hoch, was in dir drin ist. Es wäre eine Olive, die gepresst wird. Da kommt nur das raus, was drin ist. Dann hast du nicht mehr die Möglichkeit, dich vorzubereiten. Heute ist der Tag. Heute ist die Stunde, wo wir uns darauf vorbereiten, auf den Druck kommt. Wenn wir heute unsere Sicherheit in unseren Finanzen haben, wenn das unsere Sicherheit ist, mein Bankkonto, meine Versicherungen, dann kann ich nicht stehen, wenn die Finanzkrise auch bei mir anklopft. Ich kann nicht plötzlich dann Gott vertrauen und sagen, ja, dann, wenn es dann ernst ist, dann werde ich dann schon Gott vertrauen. Nein, heute ist der Tag, wo wir es lernen, ihm zu vertrauen. Auch in anderen Punkten, egal was, wo du dein Vertrauen heute reinsetzt, auch wenn dein Arzt dein Gott ist, nichts gegen Ärzte, nichts gegen Impfungen, nichts gegen die Finanzen, unsere Bankkonten, ist alles wichtig und richtig. Aber wenn das unsere Sicherheit ist, wenn das unser Gott ist, und was der Arzt sagt, daran gibt es nicht zu rütteln. Er hat das gesagt. Er ist bei vielen Menschen, merke ich, je länger, je mehr, ist er ein Gott. Und wenn das in deinem Leben so ist, dann kannst du nicht plötzlich, wenn die Seuchen auch unser Land erreichen, im Glauben stehen und sagen, ich vertraue Gott. Nein, heute ist der Tag, wo wir uns vorbereiten. Gott, und darum erschüttert Gott heute, lässt er Dinge in deinem Leben zu, die widrig sind, die eng sind, die unangenehm sind, die Nöte sind. Er lässt es zu. Natürlich kommt nicht die Krankheit von ihm. Er schickt dir nicht Krankheit. Er schickt nicht das Böse. Aber er lässt es zu. Warum? Damit wir uns vorbereiten. Damit wir heute, in unserem widrigen Umstand, uns zu ihm ausstrecken. Damit wir heute in unserem widrigen Umstand ihm vertrauen, ihn suchen, durchpressen. Und deshalb ist es alles, was Gott zulässt heute, muss uns zum Besten dienen, weil es uns vorbereitet. Wenn wir ihn darin lieben, unsere Herzen auf ihn ausrichten, wenn wir es zulassen, dass er an unserem Herzen seine Operationen vornimmt, dann muss es uns zum Besten dienen. Ich möchte nochmal schnell zurück zu Römer 8, bevor wir dann nochmal Hebräer genauer anschauen. Hebräer 8, Vers 28. Entschuldigung, Römer. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz oder nach der Absicht, nach dem gefassten Beschluss Gottes berufen sind, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er auch berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber auch gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Da kann sich selbst die Hölle aufmachen. Hat keine Chance. Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Niemand und nichts. Und dann müssen uns eben auch diese Umstände zum Besten dienen, weil er lässt sie zu. Er wacht da drüber. Er ist Herr da drin. Zum Glück, Gott sei Dank. Weil sonst könnte uns das ganz schön ins Rotieren bringen. Wenn wir nicht diesen Glauben hätten, dass er darüber wacht und dass er unsere Leben in seinen Händen hält und dass er auch diese Umstände benutzt, dass sie uns schlussendlich zum Besten dienen müssen. Aber worauf ich eingehen möchte, da heißt es, wir sind vorherbestimmt, in das Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und das passiert eben auch in diesen Dingen. In diesen Widrigkeiten, diesen widrigen Umständen. Wir werden umgestaltet, wir werden verwandelt in sein Bild. Fleisch kommt hoch, Fleisch kommt raus. Ich nehme ab, er nimmt zu, der Geist wächst in mir. Das sind die Absichten Gottes, dass er uns umgestaltet in sein Bild. Und nicht nur, dass unser Charakter ihm ähnlich wird, sondern dass wir auch, er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern, wir gehören zu seiner Familie. Wir haben den gleichen Vater, haben die gleiche Erbschaft, wir haben die Autorität, die er hat. Wir sollen in der gleichen Vollmacht vorangehen. Gott will uns umgestalten in sein Bild. Und auch das passiert im Angesicht unserer Widrigkeiten. Und ganz, ganz vieles hat damit zu tun, lassen wir es zu oder verbieten wir uns? Was für eine Entscheidung treffen wir darin? Und jetzt möchte ich nochmal auf Hebräer gehen, auf Hebräer zurück, Hebräer 3, Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sie sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Die Israeliten, die wurden von Gott aus Ägypten herausgeführt. Sie haben erlebt, wie sich das Meer geteilt hat. sind auf die andere Seite gekommen. Gott wollte sie in das verheißene Land hineinbringen. Und was haben sie gemacht? Sie haben gemurrt. Sie haben gemurrt und gemurrt. Und all die Dinge, die ihnen begegnet sind, die Widrigkeiten, was auch eine Wüste mitbringt, sie haben gemurrt. Unglauben. Es gibt so eine Geschichte, eine schöne Geschichte, die hat man schon erzählt, als ich Teenager war. Von dem einen Mann, der Gott gelobt hat. Und dann kam einer zu ihm und hat gesagt, sag mal, warum bist du so begeistert von Gott? Was ist los? Und sagt, jetzt habe ich gerade in der Bibel gelesen, wie Gott das Meer geteilt hat und die Israeliten da durchgeführt hat. Dann hat der Mann gesagt, ach, das war nur so ein kleiner Tümpel. Da kommt jeder durch. Das ist absolut, das ist lächerlich. Das ist unmöglich, also lächerlich. Und dann der Mann, der war ein bisschen enttäuscht und dann hat er weitergelesen und so und plötzlich hat er wieder angefangen. Halleluja, preis dem Herrn, jawohl, du bist gut. Und dann kam der andere und gesagt, warum bist du jetzt wieder so begeistert? Das ist doch, wie gesagt, das war ein Tümpel, das weiß man heute, dass das gar nicht das ganze Meer war, das war so ein Arm davon. Und dann hat er gesagt, Halleluja, Gott hat eine ganze Armee in einem Tümpel ertränken lassen. Unglauben. Und immer darauf an, mit welchen Augen, dass man es anschaut. Das Volk Gottes hat das erlebt, ist durch dieses Meer gegangen. Und Gott wollte sie in das verheißene Land schicken. Steht ihr? Und Gott will uns in unser verheißenes Land schicken. Gott will, dass wir in das hineinkommen, was er für uns vorbereitet hat. Und er hat mit jedem von uns hat er einen wunderbaren Plan mit einem Leben. Und es ist Gottes Sehnsucht, es ist Gottes Wunsch, dich in dieses verheißene Land hineinzuführen. Das will er. Und ich weiß, hier in unserer Mitte, das sind Leute, die haben große Berufungen über ihrem Leben. Wir alle haben eine Berufung auf unserem Leben, wir alle. Und es ist Gottes Herz, Gottes Anliegen, dich da hineinzuführen, in dein verheißenes Land hinein. Und dann haben die Israeliten, die Spione, die dann ausgesandt wurden, was haben sie gesehen im verheißenen Land? Sie haben die Riesen gesehen. Sie haben gesagt, unmöglich, sie sind zurückgekommen zu Mose und haben gesagt, Mose, unmöglich, in dieses Land können wir nicht einziehen. Wir gehen zurück nach Ägypten. Sie wollten zurück in die Gefangenschaft, in die Sklaverei. Gesagt, nein, das können wir nicht, das schaffen wir nicht. Die Riesen sind uns zu groß. Und Gott sagt hier, sie haben mich versucht. Ich war zornig über sie, weil sie meine Wege nicht verstanden haben. Sie haben Gottes Wege nicht verstanden, Gottes Absichten nicht verstanden. Und das passiert uns doch manchmal auch. Wenn Dinge in unser Leben kommen, dann verstehen wir Gott nicht mehr. Wir verstehen seinen Weg nicht mehr. Sagen, Gott, warum muss jetzt das passieren? Gott, warum ist das so? Warum kommt das jetzt in mein Leben? Und das dürfen wir auch fragen. Aber sie haben seine Wege nicht verstanden und sie sind nicht im Glauben aufgestanden und gesagt, und trotz allem wollen wir dir vertrauen. Und trotz allem, auch wenn wir es nicht verstehen, wollen wir uns auf dich ausrichten. Und trotz allem wollen wir dir glauben. Nein, sie haben gesagt, das geht nicht. Wir gehen zurück, wir wollen zurück nach Ägypten. Wir wollen zurück nach Ägypten. Und dann, was ist passiert? Ganz viele von diesen Leuten, die sind umgekommen in der Wüste. Unsere Wüstenzeiten, die können uns umbringen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass gesagt. Aber unsere Wüstenzeiten, die können uns umbringen in unserem Geist. Die können unseren Geist töten. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubigen Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Abzufallen. Wir wissen auch, dass in der Endzeit, wir lesen das im Thessaloniker, dass es einen großen Abfall geben wird, bevor Jesus wiederkommt. Und das sind wir gefragt. Leute, die ihren Gott kennen, fallen ab, nicht jemand anders. Die kommen ins Reich hinein. Aber wir sind da herausgefordert, dass wir nicht ein böses und ungläubiges Herz haben und im Begriff sind, von Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Dass wir unsere Herzen nicht verstocken. In diesen Wüstenzeiten in unserem Leben, das kann für uns zum Grab werden oder das kann zu einer Zeit werden, wo du Gott erlebst, wo du Brot vom Himmel geregnet kommt. Stell dir das vor, wo Wasser aus einem Felsen kommt, in der Wüste, wo es kein Wasser gibt, wo Fleisch sogar, es ist wie im Schlaraffenland, in der Wüste. Und Gott will uns in der Wüste versorgen. Das ist sein Herz. Er hat eigentlich nicht die Israeliten in die Wüste geschickt, damit sie umkommen. Und die ihm vertraut haben, die sind auch nicht umgekommen. Josua, Kaleb, die einen Glauben an Gott hatten, die sind ins verheißene Land hineingekommen. Mach deine Wüste zu einem Wunderland. Es heißt in dem Psalm, den Michael auch vorgelesen hat, im Psalm 84, 27 vorgelesen, okay. Psalm 84 meine ich. Da heißt es, wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl dem, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wenn unsere Stärke in Gott liegt, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihn lieben, wenn unsere Herzen auf ihn ausgerichtet sind, dann gehen wir durchs Tränental und was passiert? Lauter Quellen entstehen da drin, lauter Quellen. Wo wir gedrängt werden, wo andere gedrängt werden, wo in der Wüste plötzlich Wasser fließen, ein ganzes Volk satt wird davon, gedrängt werden kann davon, wo Brot vom Himmel fällt, ein ganzes Volk satt wird davon, wo Fleisch vom Himmel fällt, Wachteln. Diese Zeiten, diese widrigen Zeiten, das sind Gelegenheiten, wo wir unsere Tränentäler zu Quellen machen können, wo wir Wunder und Zeichen von Gott erleben können. Und die Frage ist, wie reagieren wir, wie gehen wir damit um? Die ganze Bibel ist voll eigentlich von Glaubenshelden, die ihre Wüsten zu Wunderland gemacht haben. Die ganze Hebräer 11, wenn dort die Glaubenshelden aufgezählt werden, wann bist du ein Glaubensheld? Du bist ein Glaubensheld, wenn du durch einen widrigen Umstand im Glauben hindurchgegangen bist. Nicht einfach nur, weil Wunder und Zeichen in deinem Leben passieren. Das macht dich nicht zu einem Glaubensheld. Ein Glaubensheld bist du dann, wenn du durch die widrigen Umstände hindurchschaust und im Glauben Gott vertraust. Und weiß, dass er es gut mit dir meint. Und weiß, dass er einen guten Plan über dein Leben hat. Du weißt, er will, dass dir alles zum Besten dient. Das macht dich zu einem Glaubensheld. Und Gott will Glaubenshelden aus uns herausmachen. Und darum sind wir heute gefragt, heute das einzuüben. Wir haben tagtäglich zig Entscheidungsmöglichkeiten. In Beziehungen, im Miteinander und so oder so entscheiden zu können. unsere Herzen zu verhärten oder zu vergeben. Heute, wir haben heute genug Möglichkeiten. Wenn dich im Gottesdienst nachher jemand nicht grüßt und du eigentlich erwartest, dass er auf dich zukommt, das ist schon eine Möglichkeit, dich so oder so zu entscheiden. Heute haben wir die Möglichkeiten, heute haben wir die Gnadenzeit, Entscheidungen zu treffen und uns vorzubereiten und unsere Wüsten zu Quellen zu machen. Römer 8, ich meine, da müsste man eigentlich das ganze Kapitel lesen. Da heißt es schlussendlich, nichts kann uns trennen von seiner Liebe, nichts. Weder Krankheit, noch Fürstentümer, noch nicht mal der Tod, nichts. Nichts hat Macht über uns, wenn wir in dieser Liebe in ihm verankert und verwurzelt sind. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht auf die Einzelnen ein, aber wenn ihr mal die Glaubenshelden, studiert doch mal das Kapitel und überlegt mal, warum sind das Glaubenshelden? Oder was haben die in ihrem Leben auch durchgemacht? Gott Abrahams, Isaac, Jakobs. Mein Abraham, der ist ausgezogen, der ist einfach weggegangen. Wir lesen das in der Bibel, denken, ja, toll. Aber der hat alles hinter sich gelassen, ist los, ohne zu wissen, wohin er geht. Ich meine, das war auch nicht nur eine Reise auf Rosen gebettet. Mein Jakob, in seinem Alter, haben seine eigenen Söhne ihren Bruder verkauft, verschleppt und haben ihm gesagt, dein Sohn ist tot, Josef. Was für ein Schmerz und für ein Kummer, dass es in Jakob auslösen musste. Und trotzdem ist er ein Glaubensheld. Noah, der eine Arche baute, da war viel Schweiß mit verbunden und da war ganz sicher viel Hohn und viel Spott mit verbunden. Und hat im Glauben daran fast festgehalten. Die ganzen Glaubenshelden sind durch Zeiten gegangen, durch Widrigkeiten. Und das hat sie zu Helden gemacht, dass sie darin Gott vertraut haben. Paulus und Silas. Sie haben gepredigt für Gott, sie waren voll in seinem Willen, einfach als Beispiel. Wie gesagt, die ganze Bibel ist voll, aber sie waren in seinem Willen, haben gepredigt. Und was ist passiert? Sie sind ins Gefängnis gekommen. Und ich denke, es ist ein bisschen abstrakt und so abstrakt sagen wir oftmals, ja, wenn ich mal in so eine Situation komme, ich bin auch bereit, für Jesus ins Gefängnis zu gehen, wenn er mir die Gnade gibt. Und ich glaube, wir werden in diesen Zeiten auch Gnade Gottes erleben, ganz sicher. Ganz besondere Gnade Gottes. Aber ich glaube nicht, dass wir schlussendlich bereit sind, für ihn ins Gefängnis zu gehen, wenn wir heute nicht bereit sind, unseren Geschwistern zu vergeben, wenn wir angeklagt werden, wenn negativ über uns geredet wird, wenn wir verleugnet werden, wenn jemand nicht nett zu uns ist. Wenn wir da zurückschießen, wenn wir da selber anfangen, negativ zu reden, wenn wir da einander zerreißen, Leute, das sind Vorbereitungszeiten, die wir miteinander erleben dürfen, wo wir unsere Herzen vorbereiten können, damit wir auch in diesen Zeiten da mal bereit sind. Es fängt heute an. Und ich glaube nicht, dass wir bereit sind, Glaubenshelden zu sein, wenn wir es in unserem Alltag heute nicht unsere Herzen weich behalten und lernen, im Glauben zu gehen. In diesen Situationen, da wird nur herauskommen, was jetzt in deinem Herzen ist. Aber jetzt heute ist der Tag, wo wir uns darauf vorbereiten können, in unserem Stress, den wir haben, in unseren Eheproblemen, die wir haben, in unseren Beziehungsknatschen, wo wir drinstehen. Da kommen die Dinge hoch, die in uns drin sind. Preis dem Herrn kommen sie jetzt hoch. Und wir können sie anpacken. Und wir können Buße tun. Und wir können uns demütigen. Und wir können umkehren. Es ist Gnadenzeit. Und wir können lernen, einander zu vergeben. und keine bitteren Wurzeln in unserem Leben zuzulassen. Heute ist die Zeit, solange es heute heißt. Ermahnt einander, vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird, damit wir nicht unsere Herzen verstocken. Und Mike Bickle hat mal gesagt, ich glaube, ich habe das hier schon mal gesagt, es ist ein Wunder, wenn wir alt werden und nicht verbittert werden. Es ist eigentlich mehr ein Wunder, wenn wir alt werden und nicht verbittert, als wenn wir alt werden und Glaubenshelden sind. Es ist ein Wunder, es ist Gnade. Und versteht ihr, auf unserem Weg passiert so viel, wo wir Anstoß dran nehmen können und wo wir uns verbittern können. Wo wir Recht hätten, menschlich gesehen, wo wir Recht hätten, uns darüber zu ärgern und zu hassen und zu verurteilen, wo uns vielleicht wirklich Böses angetan wurde. Aber Gott will uns in eine ganz andere Dimension hineinbringen. Er will uns lernen, dass wir Ja sagen, sie loslassen, dass wir ihm vertrauen und dass wir es zulassen, dass Dinge in unserem Leben erschüttert werden. Damit wir heute die Chance nutzen, nicht verstockt zu werden durch den Betrug der Sünde. Es ist Betrug. Die Sünde lügt uns an, es ist Betrug. Wenn du Hass hast, dann schadest du nicht deinem Nächsten. Es ist Betrug. Lügt dich die Sünde an und sagt, das kannst du doch nicht loslassen, du kannst nicht vergeben, sonst geht es dem gut. Nein, es geht dir nicht gut oder gut. Du schadest dir selber, wenn du nicht loslässt und vergibst. Es ist Lug und Betrug, was die Sünde dir sagt. Und Gott will uns in unser verheißenes Land hineinführen. Und er will heute die Situation, wo du jetzt drin steckst, benutzen dazu, dass du Ja sagst und dass du bereit bist. Wir dürfen uns ärgern, aber die Bibel sagt, wir sollen nicht die Sonne darüber untergehen lassen. Lass die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen. Also das heißt, wir haben Zorn, die Dinge kommen hoch. Und das ist auch gut so, wir müssen nicht fromm sein und die Sachen unterdrücken. Wir dürfen uns ärgern. Das passiert. Das passiert, wenn wir miteinander auf dem Weg sind. Wir können auch mal die Fetzen fliegen. Aber lass nicht die Sonne darüber untergehen, in dem Sinn, dass eine Wurzel in dir Fuß fasst. Eine bittere Wurzel, die dich schlussendlich vergiftet und dich wegzieht von Gott. Manchmal haben wir die Idee, dass Menschen uns im Weg stehen. Irgendwie, sei es an der Arbeit, du einen widrigen Boss hast oder in der Gemeinde denkst, wenn die meine Gaben erkannt hätten, dann hätten die mich schon lang oder in der Job schon lang befördert, wenn die wüssten, was in mir drinsteckt. Aber wenn dieser blöde Chef nicht wäre, dann wäre ich schon lange. Aber Gott ist da drüber. Und Gott befördert dich zur richtigen Zeit. Und Gott bringt dich in deine Berufung hinein zur richtigen Zeit. Da musst du nicht Angst haben, dass dir da jemand im Wege stehen könnte oder jemand deine Gabe nicht erkennen könnte. Gott ist über deinem Leben. Und Gott braucht die Zeit, wo du jetzt drin stehst, um dich vorzubereiten. Er steht über deinem Leben. Und er wird dich freisetzen zur gegebenen Zeit. Er wird dich befördern. Beförderung kommt von Gott, das heißt es in der Bibel. Beförderung kommt von ihm. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Pastorin und dann bin ich in die Missionsarbeit gegangen nach Lüdenscheid. Und ich habe in einer Gemeinde vorgearbeitet, ich habe gepredigt und alles, und dann kam ich nach Lüdenscheid. Das Erste, was ich gemacht habe, ist das Klo geputzt von einem Obdachlosen. der da, ja, was auch immer. Das war mein erster Akt, als ich dort in diese Arbeit einstieg und eigentlich gedacht habe, jetzt gehe ich in die Mission. Und ich habe eine Ausbildung gehabt, ich habe gepredigt, jetzt gehe ich in die Mission. Und das Erste, was ich getan habe, war eine Toilette geputzt. Und das war nicht das einzige Mal, das war nur der Anfang. Und dann kommen Gedanken hoch, ich bin doch Pastorin. Was mache ich hier eigentlich? Ich habe doch eine Berufung auf meinem Leben. Warum muss ich mich jetzt mit diesem Dreck da rumärgern? Wenn die wüssten, was ich schon alles gemacht hätte, dann würden die mich nicht fragen, da Toiletten zu putzen. Das kommt hoch in unseren, das kommt hoch. Und dann entweder zu sagen, die können mich mal und davon zu laufen, oder zu sagen, okay Herr, ich sage ja dazu und ich demütige mich jetzt hier. Und ganz stolz geht die Toilette runter. Ich muss mich entscheiden. Und ich glaube, auch das, wo wir heute hier stehen, das ist nicht einfach, wir stehen nicht einfach hier, weil wir jetzt, oder auch du wirst nicht einfach in deiner Berufung stehen eines Tages und dann bist du dort, sondern heute, die Entscheidung, die du triffst, das ist ein Same, den du legst, der morgen aufgehen wird. Und ich weiß, Bernhard, der hat Agrarwissenschaft studiert, hat eine Diplomarbeit in Afrika gemacht und hatte die Möglichkeit, den Doktor zu machen. Und er hat alles aufgegeben und hat gesagt, Gott hat mich in die Mission berufen. Ich gehe Vollzeit, ich lasse alles hinter mir. Und ist dann auch nach Lüdenscheid gekommen. Und was er gemacht hat, er war fürs Hilfsgüterlager für die Mission verantwortlich. Das muss auch gemacht werden. Und er hat tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang, nicht nur, er hat ganz tolle Sachen erlebt und Gott hat ihn mächtig gebraucht. Aber sein Hauptjob war, im Hilfsgüterlager Klamotten zu sortieren. Es war ein Riesenlager mit Riesenbergen von Plastiksäcken, die Leute brachten mit ihren alten Kleidern. Und Bernhard ist stundenlang, manchmal mit einem Team, manchmal zu zweit, oft alleine, dort in diesem Lager gestanden und hat Kleider sortiert. Kleider sortiert, Kleider mit Läusen drin, teil stinkige Kleider. Und er hat so eine Kleiderpresse gehabt, da musste er auf die Knie gehen, um die zu pressen, die Kleider zu pressen, damit dann die Container gefüllt werden konnten. Und Bernhard hat dann später erzählt, er kam sich da ganz oft vor wie Josef. Und er hat die Geschichte von Josef studiert, dort im Hilfsgüterlager. Nach vorne und nach hinten. Und er hätte, und ich meine, das sind auch Gedanken, die auch in ihm hochkamen. Nur gesagt hat, hey, ich bin Agraringenieur. Wissen die das? Wenn die das wüssten, oder sie wissen es. Und warum senden Sie mich nicht in die Mission hinaus, um dort wirklich eine Arbeit aufzubauen? Aber er hat diese Wüste zu seinem Freudental gemacht. Er hat dort hinten die Bibel zitiert. Er ist nicht vor der Maschine auf die Knie, sondern er ist vor Gott vor die Knie. Er hat die Zeit gebraucht, er hat stundenlang gebetet dort. Er hat sein Herz immer wieder Gott eingehalten. Er hat geweint dort in seinem Lager hinten. Aber er hat die Entscheidung getroffen, ich vertraue Gott und ich weiß, er hat eine Berufung auf meinem Leben. Und ich weiß, ich werde da hineinkommen. Und nichts und niemand kann mir da im Wege stehen. Und ich sage ja zu dieser Arbeit. Und auch heute, Hop Basel, bin ich überzeugt, ist eine Frucht von dem Samen, der dort gestreut wurde. Wir ernten, was wir säen. Das ist ein göttliches Prinzip. Und wo wir Unglaube und Bitterkeit säen, das werden wir ernten. irgendwann in den Zeiten, wo der Druck am größten wird. Wo wir auf den Geist sehen, wo wir im Glauben sehen, wo wir unser Vertrauen sehen und sagen, jawohl, ich vertraue Gott. Er hat mein Leben in seinen Händen. Er wird mich in meine Berufung hineinführen. Dann werden wir das auch sehen. Ernten. Dann werden wir das auch ernten. Gott steht über deinem Leben. Und dort, wo du jetzt drin stehst, es ist nicht einfach nur der Teufel, der es schlecht mit dir will. Natürlich ist es der Teufel, der schlecht mit dir will. Aber es ist nicht das Ende. Sondern Gott steht da drüber. Und er lässt es zu, damit du heute nutzen kannst, dein Herz vorzubereiten. Um Jesus ähnlich zu werden. Um zu wachsen. Um in das hineinzukommen, was er für dich vorbereitet hat. Wir haben oft Grund, ihm davon zu laufen. Aber dann haben wir schlechtere Karten. Wenn wir denken, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt gehe ich selber, mache meine eigene Sache, die soll nur mal sehen. Aber es ist Gott, der dich befördert. Es ist Gott, der dich das hineinbringt, was er für dein Leben vorher bestimmt hat. Und nichts kann sich da im Wege stehen, wenn du in dieser Liebesbeziehung mit ihm bleibst. Wenn du diese Liebesbeziehung an erste Stelle setzt in deinem Leben und da hineinpresst. Ihn zu lieben, ihm zu vertrauen, Ja zu sagen zu seinen Wegen. Ja zu sagen, im Glauben weiterzugehen. Dem Glauben hindurchzuschauen hinter diese Umstände. Zu sagen, Gott, du hast mein Leben in deinen Händen. Und ich denke, damit möchte ich schließen. Ich denke, das ultimative Beispiel in der Bibel, das ist der Josef. Und da könnte man jetzt eine ganze Predigt nochmal separat darüber halten. Ich weiß nicht, ob Silja noch ein paar Gedanken dazu sagen möchte. Aber Josef, ein Mann mit einer hohen Berufung. Und das ist doch gerade oftmals dann, wenn wir eine hohe Berufung haben, sei es auch in die Politik hinein, in Dienste hinein, gerade dann geht es zuerst mal in den Brunnen. Und durch göttliche Vorherbestimmung kam er ins Haus von Potiphar, wo er gedient hatte treu. Jawohl, ich bin im richtigen Haus. Da komme ich in das hinein, was Gott für mich hat. Gott hat das wunderbar gemacht. Und das nächste war, er ist im Gefängnis gelandet. Eigentlich eine ganz, ganz tragische Geschichte. Ich habe die vor ein paar Tagen noch mal ganz einfach in einem Stück durchgelesen und ich war sehr bewegt von dieser Geschichte. Eine tragische Geschichte, was da auf dem Weg alles passiert. Gut, wir wissen das Ende. Sagen Halleluja, aber Josef kannte das Ende nicht. Er kannte das Ende nicht. Und er hat im Glauben daran festgehalten. Er hat sein Herz bewahrt und hat selbst im Gefängnis noch gedient. Und ist in seinen Gaben geflossen, selbst als ihn niemand hören wollte, als er im Gefängnis steckte. Und was für eine große, gottgegebene Aufgabe ist er hineingekommen. Wie hat Gott sein Leben gesegnet? Und wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen wollen, dann gehören diese Umstände dazu, damit wir heute üben können und unsere Herzen vorbereitet sind.